ich bin der Peter. Ich bin normalerweise nicht hier so auf Bühnen vorne, aber ich wurde eingeladen von der Gemeinde und bin ja total dankbar. Es ist total die Ehre für mich. Ich komme eigentlich aus Frankfurt, bin mit meiner lieben Frau, der Emily, sitzt da vorne, hier angereist und komme dort aus einer Gemeinde und wurde jetzt hier angefragt, um hier zu predigen. Und ich erzähle so ein bisschen vielleicht vorher von mir, bevor wir dann gleich zum Thema kommen, mit Hoffnung leben. Ich bin vom Beruf Ingenieur, also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, fahre Richtung Maschinenbau, also bin Maschinenbauer und arbeite in einem großen Eisenbahnkonzern. Also wir bauen zum Beispiel Güterlokomotiven und da bin ich so in der Softwareentwicklung involviert und ich komme eigentlich aus Frankfurt, aus einer großen Stadt. Hier wirklich, ihr habt eine schöne Stadt. Ich war mit meiner Frau erstmal total beeindruckt, wie schön es bei euch ist, wie schön es hier so aussieht. Und wir wollen jetzt heute zusammen in Gottes Wort schauen und uns wirklich mal so kritisch mit dem Thema Hoffnung beschäftigen, weil, also ich habe wirklich, muss ich sagen, ein sehr, sehr, sehr schönes Leben. Also ich kann eigentlich wirklich nur Danke sagen. Ist eigentlich irgendwie alles gut gelaufen, tolle Frau, toller Beruf. Ist nicht bei jedem so, da kann man wirklich dankbar sein, aber ich muss trotzdem sagen, das Schönste in meinem Leben ist wirklich mein Herr Jesus, mein Glaube an meinen Herrn Jesus, weil das ist das, was wirklich trägt und mit diesem Herrn Jesus wollen wir uns heute beschäftigen und wenn du vielleicht im Glauben nichts am Hut hast, dann nicht sofort abschalten, weil wenn wir an das Thema Hoffnung denken, vielleicht mal so eine einleitende Frage, die ist herausfordernd. Weißt du denn, was mit dir passieren wird, wenn du sterben wirst? Man kann ja jederzeit sterben, man könnte heute Nacht einen Herzinfarkt bekommen oder einen Verkehrsunfall haben oder vielleicht auch erst in 100 Jahren, aber irgendwann muss man halt sterben. Und da ist es schon eine Frage, habe ich da eine Antwort drauf? Weiß ich, was mit mir passiert, wenn ich sterbe? Weiß ich, was mit meiner Seele passiert? Ich weiß, es ist so ein Thema, mit dem möchte man sich nicht so gerne beschäftigen, auch gerade in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, da sind so viele andere Dinge, so viele Ablenken, aber das mit dem Sterben, das ist so, da lieber einfach ausblenden und irgendwas anderes machen, aber die Bibel sagt zum Beispiel im Psalm 90, Vers 12 mal im Satz, da steht, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, es ist nicht unbedingt klug, sich nie mit dem Tod zu beschäftigen, obwohl es doch eine offensichtliche Realität für jeden von uns Menschen ist, dass wir eines Tages sterben will. Und das sagt uns auch die Bibel. Und wenn wir so an das Thema Hoffnung denken, wenn man so jeder so in sein Leben schaut oder so generell, was Menschen so denken oder hoffen, dann hofft jeder, jeder hat Hoffnung. Jeder hofft vielleicht irgendwie auf ein bisschen besseres Leben, hofft vielleicht irgendwie auf einen tollen Ehepartner oder Freund oder einen guten Job, ist ganz normal oder halt vielleicht irgendwie, dass er mehr Geld verdient, dass er vielleicht irgendwann in Rente gehen kann und dann rumreisen kann um die Welt und das Leben genießen kann oder irgendwie ganz viel Geld auf dem Konto hat und dann sich dann irgendwie sicher zu fühlen, aber was ist, wenn die Erwartungen, die man sich so macht, wenn die enttäuscht werden? Was ist, wenn man sterben muss? Was ist, wenn das Leben vorbeigeht, wenn der Partner weggeht, wenn der Partner stirbt, was ist dann? Was ist dann deine Hoffnung? Das wollen wir uns so als Frage einfach mal so als einleitend jetzt für diese Predigt so vor Augen stellen und ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass es falsch ist, man darf sich Hoffnung machen, das ist ganz natürlich, das ist menschlich, ich hoffe auch, dass ich möglichst lange mit meiner Frau ein schönes Leben habe und eine gesunde Familie und alles, das ist normal, aber wenn wir nur Hoffnung haben, die sich nur hier auf dieses Leben, auf die nächsten paar Jahre, auf die nächsten 80 Jahre vielleicht beschränken, aber keine Hoffnung haben, die über das Leben hier hinausgeht, die im Endeffekt im Sterben hält, ja, dann haben wir schlussendlich keine richtigen Hoffnungen, da haben wir nur sterbenden Hoffnungen, haben wir aber keine Hoffnung, die uns wirklich im Sterben, in dem, was uns allen im Endeffekt bevorsteht, trägt. Und mir ist es auch so aufgefallen im Studium, ich habe ja 6 Jahre lang an der deutschen Uni, in der Technischen Universität studiert, mit vielen intelligenten Menschen und so, aber interessanterweise in unserer Gesellschaft, also wenn man dann über das Thema Sterben redet oder dass dieser Realität, dass wir sterben müssen, da will keiner sich mit beschäftigen, egal wie intelligent die Leute sind, also es gibt schon einige, die Christen oder so, oder Menschen, die ja einfach mit dem Glauben zu tun haben, können, die stellen sich schon der Frage, aber viele Menschen wollen damit gar nichts zu tun haben. Die wollen es einfach ausblenden, da will ich nichts von wissen, will ich nichts von wissen. Und ist das intelligent? Also ich finde, wenn man überlegt, was ist das eigentlich das größte Problem des Menschen, dass wir im Endeffekt irgendwann sterben müssen. Das ist unser größtes Problem. Man hat natürlich auch viele andere Probleme im Leben, aber das ist schon eine schreckliche Realität, dass wir irgendwann hier nicht mehr sein werden. Und uns gab schon hunderte Generationen vor uns, die sind alle nicht mehr. Irgendwann war es vorbei. Ja? Und die Hoffnung, die uns häufig so im Leben so antreiben, das sind halt leider alles Hoffnungen, die irgendwann vorbeigehen. Sterbende Hoffnung. Die Bibel, das Buch, aus dem ich heute euch einiges erzählen will, was das Wort Gottes ist, die sagt es mal in einem Vers im Buch der Sprüche, in Sprüche 11, Vers 7 auch mal so, da steht dann, wenn der gottlose Mensch, also der Mensch ohne Gott, stirbt, so ist seine Hoffnung verloren und das Harren auf Reichtum wird zunichte. Also angesichts des Todes sagt uns die Bibel, da sind alle Hoffnungen dann irgendwann egal. Da ist es egal, was du für eine tolle Ausbildung hattest, wie viel Geld du auf dem Konto hattest und was du alles erreicht hast und für ein toller Mensch warst. Und es ist auch egal, wie häufig du in die Kirche gegangen bist, wenn du keine Hoffnung in Jesus Christus hast, der dich wirklich trägt, wo du weißt, das ist meine Rettung, ich bin mir da ganz sicher, dass er für mich gestorben ist, dann bist du dann hoffnungslos und hast du im Endeffekt nichts, was dich wirklich trägt, wenn es ans Sterben geht. Und mag vielleicht einer einwenden, ja gut, bei den Christen ist es ja so, man kann sich natürlich alles irgendwie überlegen und das Hoffen bei den Christen ist es halt vielleicht so ein bisschen so ein Vertrösten nach dem Motto, wenn das Leben halt hier nicht so toll ist oder so, dann muss man sich halt irgendwelche Hoffnungen machen, dass es vielleicht dann irgendwann nach dem Tod dann irgendwie noch weitergehen würde oder sowas alles. Aber da ist ja sozusagen nichts dran. Das kann sich ja theoretisch jeder Mensch alles Mögliche ausdenken und das ist aber nicht so und das will ich gleich mit euch so ein bisschen betrachten. Der biblische Glaube, der Glaube der Bibel, der ist wirklich auf Fakten basiert. Wir haben handfeste Argumente, die einfach diese Hoffnung in Jesus Christus untermauern. Und da möchte ich jetzt mit euch einen Bibelvers erstmal eingangs lesen, mit dem wir uns jetzt so nach und nach beschäftigen wollen, um uns so mit der Hoffnung der Bibel zu beschäftigen, die wirklich trägt, die wirklich hält. Und der Vers steht in 1. Petrus 3. Das ist ein Brief im Neuen Testament, da steht, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ich will jetzt so ein bisschen den Vers mit euch mal so durchgehen. Ich lese noch einmal vor, weil ihr habt jetzt vielleicht keine Bibel vor Augen. Also, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das klingt so ein bisschen kompliziert. Fangen wir mal an. Hier steht das Wort zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Also, die biblische Hoffnung, erstmal, das ist eine lebendige Hoffnung, die stirbt nie, die hat einen Ewigkeitscharakter. Und hier steht jetzt ja durch die Auferstehung Jesu Christi. Und wir wollen uns jetzt erstmal so im ersten Punkt mit der Auferstehung Jesu Christi beschäftigen. Wenn man die Bibel so ein bisschen kennt oder so ein bisschen studiert hat, die Auferstehung Jesu ist eigentlich das Fundament des christlichen Glaubens. Der Apostel Paulus hat es mal im 1. Korinther 15, das ist auch ein Buch in der Bibel, hat es mal so gesagt, wenn es diese Tatsache der Auferstehung nicht gibt, dass Jesus Christus als Mensch auf diese Erde gekommen ist, gestorben ist und wirklich von den Toten auferstanden wäre, wenn das nicht wäre, dann wären wir Christen eigentlich sozusagen die Elendsten. Ne, aber das muss man sich erstmal so vor Augen führen. Also es ist wirklich vor 2000 Jahren ein Mensch hier auf dieser Erde gelebt, und er ist gestorben, das hat sogar ein Arzt hat es belegt, und er war 3 Tage im Grab und dann ist er von den Toten auferstanden. Und es ist interessanterweise sogar so, dass diese Berichte sind die am historisch glaubwürdigsten Berichte, die wir generell aus der Antike haben. Also das ist wirklich eine Tatsache, dass Jesus Mensch war, dass Jesus existiert hat. Aber auch wenn man sich so den ganzen Hintergrund von diesem ganzen Ereignis so mal so anschaut und dann mal so ein bisschen studiert, dann wird man feststellen, es gibt wirklich sehr, 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 sehr viele Argumente, die man wirklich schwer wegdiskutieren kann. Also vielleicht mal beim kleinsten Argument, das Grab war wirklich leer, obwohl dort damals die best ausgebildeten Soldaten, die Römer sozusagen, das bewacht haben. Und trotzdem, und die Juden, das waren eher ein schwaches Volk, und trotzdem war das Grab leer. Das war belegt leer. Es wurden zum Beispiel Frauen als erste Zeugen verwendet. Wenn man die Geschichte konstruiert hätte, wäre das damals, hätte man es nie gemacht, weil Frauen damals vor Gericht gar nicht als Zeugen galten. Das war dann noch nicht so schön frei wie bei uns heute, dass Frauen auch diese Rechte hatten. Und wenn man sich auch generell mit so ein bisschen, ich werde jetzt nur klein bis kurz anschneiden, dann müsste ich schon selber auch studieren, wenn man sich mit antiken Schriften beschäftigt, ist es sogar so, dass zum Beispiel Schriften von Caesar oder Aristoteles und anderen historischen Schreibern, von Caesar seinen Schriften, da haben wir vielleicht 5 Abschriften, von Aristoteles seinen Schriften vielleicht 7 Abschriften. Wenn man aber das Neue Testament nimmt, dann haben wir da über 2400 Abschriften. Also es sind so die Belegbarkeit, dass das wirklich ein Bericht ist aus dieser Zeit, die ist schon extrem, extrem groß. Und ich habe euch mal ein Zitat nochmal mitgebracht, zum Beispiel der Inhaber des Lehrstuhls für moderne Geschichte an der Oxford-Universität, also einer der besten Universitäten, der hat gesagt, mir ist keine einzige Tatsache der Geschichte der Menschheit bekannt, die besser und vollständiger bewiesen wäre, jedenfalls nach dem Verständnis einer fairen Untersuchung, als das große Zeichen, welches Gott uns gegeben hat, nämlich, dass Christus gestorben und wieder auferstanden ist von den Toten. Also das, irgendwie dieser Gedanke so, ne, irgendwie Wissenschaft, ne, das ist irgendwie, und Glaube, das ist gar nicht vereinbar, den muss man erstmal verwerfen. Auch Wissenschaftler, die sich ehrlich mit dem Thema beschäftigen haben, kommen zu der Erkenntnis, das kann man eigentlich nicht leugnen. Das ist eine historische Tatsache, dass Jesus gelebt hat und dass er von den Toten auferstanden ist. Und es gibt, bezeugen auch ganz, ganz viele außerbiblische historische Berichte. Also das ist erstmal so die Grundlage. Die Grundlage unserer Hoffnung sind wirklich Tatsachen, dass Jesus Christus gelebt hat. Wir haben ja sogar unsere ganze Zeitrichtung im Endeffekt nach ihm ausgerichtet. Wir haben heute das Jahr 2024 nach Christus. Da hat man die ganze Zeitrechnung der Welt auf Null gesetzt, weil da das zentralste Ereignis der Menschheitsgeschichte passiert ist, dass ein Mensch von den Toten auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat. Und das ist im Endeffekt das, was wir alle brauchen. Wir müssen alle sterben, aber ist da Hoffnung? In Jesus ist Hoffnung da. Und wir wollen da noch gleich weiter schauen. Noch ein wichtiges Argument vielleicht noch, um den Gedanken abzuschließen. Für mich oder für mich persönlich, so in meinem Leben, eines der Gründe, was für mich so richtig diesen Glauben an Jesus nochmal so richtig gefestigt und bestätigt hat, ist auch einfach die Bibel an sich. Also wer wirklich mal die Bibel studiert, zum Beispiel auch mal das Thema biblische Prophetie, also die Bibel ist ein Buch, das sogar auch Dinge vorhersagt. Das hat sogar Gott selber mal gesagt, man kann ihn prüfen. Er ist der Einzige, der Dinge vorher verkündigt. Und so sehen wir in der Bibel ganz, ganz viele Prophetien, die sich auch in der heutigen Zeit nach und nach erfüllen. Und das kann nur Gott, dass er Dinge aus der, ja einfach aus der Vergangenheit in die Zukunft sozusagen vorhersagt. Zum Beispiel, ein Beispiel nur ganz kurz, die Staatsgründung Israels. Wir haben 1948, wurde der Staat Israel in Palästina neu gegründet. Das Volk der Juden hatte doch fast 2000 Jahre seit der Vertreibung kein eigenes Land. Aber in der Bibel stand schon vorher drin, dass Gott sie zurückführen wird in ihr Land und ihnen wieder ihr Land geben wird. Und kein Mensch hat es damals geglaubt. Alle haben gedacht, nee, das wird nicht klappen. Aber Gott hat es in seinem Wort gesagt und dann ist es eingetreten. Und das sind Dinge, und da gibt es noch so, so, so viel mehr. Das ist wirklich nur so im Prinzip so ein bisschen Kratzen an irgend so diesen ganzen Wahrheiten, die in das Wort Gottes uns liefert. Da kann man hineinstudieren und dann kann man wirklich Fakten finden, die man einfach sonst nicht erklären kann, außer mit der Erkenntnis, oh, es gibt tatsächlich einen Gott. Und mit dem wollen wir uns jetzt weiter beschäftigen. Und auch wenn man das noch, auch wenn man das dann auch nochmal mit sich selber, wenn man die Bibel auch mal so liest, so hey, ich wende die mal auf mein Leben an, da wird man auch feststellen, oh, die beschreibt eigentlich so perfekt, obwohl es so tausende Jahre alte Schriften sind, so perfekt unser Leben, die beschreibt genau die Probleme unseres Lebens, die Probleme in Ehen, dass das Böse eigentlich in unserem Herzen ist, dass alle möglichen Dinge, die mit jeder heute von euch in seinem Alltag konfrontiert ist, die kennt die Bibel schon. Die kennt die Bibel, weil es eben das Wort Gottes ist von unserem Schöpfer, der uns eben kennt wie keine andere. Da würde ich euch erstmal so ermutigen, so, hey, studiert die Bibel. Beschäftigt euch mal mit der Auferstehung, wirklich ganz objektiv mit der Bibel als Gottes Wort, mit den Prophetien und geht aber auch mal die Bibel so vor allem von der Perspektive ran, hey, was hat sie mir denn zu sagen? Und guckt mal, was Gott dort euch zu sagen hat. Das erstmal so als Einstieg. Also wir haben wirklich als Christen ein Fundament und das sind Tatsachen. Das ist wirklich, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und wirklich den Tod besiegt. Und das ist das Fundament unserer Hoffnung, die Grundlage, dass man wirklich mit Hoffnung leben kann. Lasst euch da nicht mit solchen billigen Argumenten oder so abspeisen, so ja, es gibt einfach gar keinen Gott. So nach dem Motto, als ob jetzt irgendwie die gebildeten Menschen da irgendwie so festlegen können, was die Realität ist. Wenn man mit gesundem Menschenverstand ins Leben geht, mache ich in meinem Studium, in meinem Arbeit auch. So funktioniert es eigentlich überall. Da kommt man zu den richtigen Ergebnissen und niemand würde zum Beispiel jetzt denken, dass dieses Haus hier durch Zufall entstanden ist. Aber jetzt soll der Mensch, der tausendmal komplizierter ist, irgendwie durch Zufall entstanden sein. Natürlich ist da eine Intelligenz dahinter. Und jetzt aktuell zum Beispiel ist auch das Thema künstliche Intelligenz, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, ist so das Trendthema da, überhaupt. Die Unternehmen, die dahinter stehen, die sind jetzt schon die wertvollsten der Welt, es explodiert alles voll, weil man da jetzt hofft, dass man mit künstlicher Intelligenz da ganz viel Geld verdienen kann und alles. Ja, und da kommt auch keiner auf die Idee, jetzt ist jetzt alles durch Zufall entstanden. Ja, da sind Menschen, die sich das überlegt haben und nirgendwo im Leben finden wir dieses Prinzip, dass etwas durch Zufall einfach so entstand. Das ist auch der zweite thermodynamische Hauptsatz, sagt ja, dass alles dem Durcheinander entgegenstrebt. Deswegen ist diese Aussage, es ist irgendwie alles durch Zufall, die ist wirklich Quatsch. Es gibt einen Schöpfer und mit dem wollen wir uns beschäftigen und da gibt es Tatsachen und Beweise und Argumente, dass man wirklich begründet glauben kann. Also das erstmal so als Grundlage. Jetzt wollen wir uns weiter mit dem Thema Hoffnung beschäftigen. Also weil das Wort Hoffnung, das verwenden wir alle so im Alltag, aber wenn man von der Bibel, wenn die Bibel von der Hoffnung redet, dieser Hoffnung, der lebendigen Hoffnung in Jesus, so wie wir es in diesem Vers in 1. Petrus gelesen haben, dann meint sie damit schon etwas sehr Spezifisches. Man kann Hoffnung auch so verstehen. Es gab zum Beispiel mal einen Wissenschaftler, der hat mal so eine Studie gemacht mit Ratten. Der hat dann zum Beispiel, der hat Ratten in so ein Becken geworfen. Und dann sind die relativ schnell ertrunken. Und dann hat er nochmal einen zweiten Versuch gemacht, hat sie kurz vorher rausgeholt und wieder rein. Und dann konnten die tagelang schwimmen, weil sie sich sozusagen gemerkt haben, die waren dann konditioniert. Ah, ich muss einfach nur durchhalten, weil irgendwann, dann kommt ja die Rettung. Ja, das ist auch eine Art von Hoffnung, aber das ist im Endeffekt nicht die Hoffnung, die die Bibel beschreibt. Das ist ja mehr so eine Hoffnung, so nach dem Motto, komm, einfach durchhalten, anstrengen und dann irgendwann, dann wird's schon gut werden oder irgendwie so. Aber die Hoffnung, die der Bibel beschreibt, die sieht etwas anders aus. Also das hebräische Wort, die Bibel wurde ja ursprünglich in Hebräisch, das Alte Testament, geschrieben. Und das hebräische Wort, was dort steht, das heißt eigentlich Tikva. Und das wird zum Beispiel synonym auch an anderen Stellen mit Seil übersetzt. Und das zeigt schon so ein bisschen so von dem Inhalt, was eigentlich in dieser Hoffnung drin liegt. Es ist also so, man kann sich vorstellen, so die Hoffnung, die biblische Hoffnung, die ist etwas, was dich trägt. Die ist etwas, was dich hält. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man zum Beispiel irgendwo klettern geht in den Alpen oder sowas. Dann, und wenn du dann so ein Seil anhast, so eine Absturzsicherung, dann klettert sich plötzlich viel angenehmer, ne? Weil dann bist du sicher, dann weißt du so, selbst wenn ich jetzt abstürze, dann hält mich das Seil. Ne? Und wenn man das jetzt auf unser Leben übertragt, wir alle müssen sterben, wir alle klettern so durchs Leben, weiß nicht, wann der Tod plötzlich um die Ecke kommt. Und so ist die biblische Hoffnung, das ist wie so ein Seil, der Herr Jesus, der hält dich, wenn du fällst. Ne? Da fällst du nicht einfach zack, vorbei, ins Nichts oder irgendwie so, was für Vorstellungen es auch alles gibt, sondern dann fällst du in die liebenden Hände deines Gottes. Und das ist das, was die Bibel mit Hoffnung meinen, ne? Etwas, was dich wirklich hält, was einem wirklich Halt gibt, gerade dann, wenn es richtig, richtig schwer wird und besonders dann, wenn der Tod kommt und nicht wie sonstige Hoffnung, ja, hoffen wir, dass du irgendwie jetzt halt irgendwie mehr Geld bekommst und wenn es nicht klappt, dann, ja, dann halt Pech gehabt oder irgendwie so, oder hoffen wir mal, dass wir gesund bleiben lange und wenn man dann die große Krankheit kommt, ja, Pech oder so. Das ist nicht die Hoffnung, die Liebe macht, sondern die Liebe ist eine Hoffnung, die hält dich gerade dann, wenn es schwierig wird, gerade dann, wenn die Krankheit kommt, dann, wenn der Tod kommt, da hält dich dann der Herr. Es ist wirklich eine sichere Sache, also nicht wie irgendeine Aktie oder sonst was, wo man jetzt halt vielleicht Geld rein investiert, muss jetzt hoffen, vielleicht wird es irgendwann mehr oder sonst was, sondern wir haben begründete Fakten, dass wir wissen dürfen, Jesus ist real, er ist der Herr, er ist der Schöpfer und er hält mich, wenn ich auf ihn vertraue. Also nochmal so die Erinnerung, so hey, wenn du das nicht hast, wenn du nicht Hoffnung hast oder eine Hoffnung hast, wo du sagst, die ist begründet, die trägt mich auch nach meinem Sterben, dann hinterfrag dich, beschäftige dich damit. Du brauchst Hoffnung. Ich will nicht, dass jetzt heute Abend noch jemand nach Hause geht und irgendwie sagt, nee, brauche ich alles nicht, ich sterbe gerne ohne Hoffnung, ist doch egal, ich lebe einfach nur jetzt diese paar Momente hier von meinem Leben und weiß gar nicht, ob ich morgen noch lebe. Das ist doch nicht intelligent. Und ich möchte mich jetzt im nächsten Punkt noch weiter so ein bisschen mit der Person Jesus beschäftigen. Das steht ja auch in unserem Vers drin, dass Jesus eben in seiner großen Barmherzigkeit willen uns wiedergeboren hat, steht da, und dass er durch seine Auferstehung, dass wir dadurch diese lebendige Hoffnung bekommen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir uns auch nochmal erstmal mit der Person Jesu mal ganz allgemein nochmal beschäftigen, weil da gibt es ja auch ganz viele Verwirrungen, wer überhaupt Jesus ist. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir begründet auch von der Bibel, von Gottes Wort da auch irgendwie wissen, was das überhaupt Gott selber über sich gesagt hat, wer Jesus ist. Und also Jesus sagt, die Bibel ist der Schöpfer selber gewesen, es steht an mehreren Stellen, also es ist wirklich so, dass Jesus Gott ist. Wenn Gottes Sohn, das meint jetzt nicht irgendwie so wie irgendein Sohn, sondern so wie ein Mensch, nur ein Menschensohn sozusagen zur Welt bringen kann, ist eben auch das gemeint. Das war damals das Verständnis, wenn Gott einen Sohn hat, dann ist es eben auch auch Gott. Also man kann immer nur die gleiche Art sozusagen zeugen. Und die Bibel sagt, in Jesus offenbart sich Gott uns im Prinzip so, wie er ist. Also wenn wir uns die Person Jesu anschauen in der Bibel, wie er gelebt hat, in den ganzen Berichten, dann gibt es das uns, weil dort Gott Mensch wurde, dann gibt es uns eben im Prinzip Einblick, wie Gott ist, wie ist der Charakter Gottes, wie ist er von seiner Person. Und wenn man sich so wirklich mal tief mit dieser Person Jesus beschäftigt, dann wird man merken, Jesus selber ist das Faszinierendste, was man sich hier vorstellen kann. Er ist vom Charakter her, von seinen ganzen Eigenschaften das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Es ist wirklich, aber auch auf der anderen Seite völlig entgegengesetzt von dem Prinzipien, im Prinzip, wie wir so leben. Also im Prinzip hat Jesus vorgelebt, er hat Selbstlosigkeit vorgelebt statt Egoismus, er hat anderen dienen, Gott wurde Mensch, er hat zum Beispiel seinen Jüngern die Füße gewaschen, also anderen dienen hat er als Prinzip vorgelesen, statt wie zum Beispiel die typischen Herrscher der Welt, die haben dabei immer beherrschen, ja, vielleicht auch heute noch, ne, am Arbeitsplatz, Hauptsache der Chef und dann den anderen runterdrücken und der Boss sein, der das Sagen hat. Jesus hat das alles umgedreht und er kam, obwohl er der Schöpfer ist, auf die Welt und hat gesagt, nee, so funktioniert es nicht. Der Größte von allen, der soll der Diener sein. Das sind die Prinzipien, die Gott, die Jesus gelehrt hat, oder Demut, nicht stolz sein, das ist nicht schön, sondern Demut, das ist ein schöner Eigenschaft, Sanftmut statt Ellenbogenmentalität. Und schlussendlich hat sich das alles dann gezeigt, so im absoluten Höhepunkt, kennt ihr bestimmt alles, das Kreuz, am Kreuz, dass Gott sozusagen selber am Kreuz gestorben ist. Das geht erstmal verwirrend. Ich werde nachher noch kurz erklären, warum das notwendig war. Aber wenn man einfach mal nur so die Person anschaut oder die Haltung, mit der Jesus sozusagen gelebt hat, er selber, als obwohl er Schöpfer war, hat er sich am Ende von seinen eigenen Geschöpfen ans Kreuz nageln lassen. Da könnte man denken, ja, okay, ist er völlig gescheitert. Aber wenn man das Reich Gottes anschaut, wenn man sozusagen die Christen anschaut, die Botschaft, die er verkündigt hat, das, was er bewirken will, dann stellt man fest, es war total erfolgreich. Das hat sich extrem ausgebreitet. Erstmal ist Jesus ja auch nicht, haben wir von vorhin gelernt, nicht den Tod lieben, er hat den Tod überwunden, hat den Tod besiegt. Aber die Menschen, die das damals erlebt haben, die dabei waren, die waren ergriffen, die sind dann sogar fast alle, die ganzen Jünger, die wurden alle getötet um ihres Glaubens willen. Auch heute noch wird der christliche Glaube in vielen Teilen der Welt verfolgt. Das gibt viele Menschen, die wollen nicht, dass das verbreitet wird. Die mögen das einfach nicht, diese Prinzipien. Da gibt es auch ja, einfach andere Mächte, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Einfach, wenn man sich nur mal anschaut, die Menschen, wie die gelebt haben, ist das, finde ich, auch nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Argument dafür, dass diese Hoffnung in Jesus real ist, weil die Menschen, die damals, die ersten Christen, es hat sich im Prinzip explosionsartig dann damals im Jahr 0 sozusagen, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ausgebreitet und die Jünger haben das überall erzählt und wurden damals im Römischen Reich dafür sogar verfolgt. Die wurden im Zirkus verbrannt und Tieren vorgeworfen und alles, aber die waren bereit für ihren Glauben zu sterben, weil die so eine Sicherheit, das ist die Wahrheit, es ist völlig egal, was passiert, ich habe die Wahrheit gefunden und die Hoffnung in Jesus, die trägt mich, es wurscht, ob ich sterbe. Und ich finde, wenn Menschen wirklich bereit sind, für eine Sache zu sterben, einfach so hier, entweder gibt es auch heute noch, auch in bei radikal muslimischen Ländern, wo den Leuten gesagt wird, so, entweder du schwörst jetzt deinen Glauben ab mit Jesus, dann ist alles gut, oder Kopf ab. Und es gibt Menschen, die sich auch heute noch dann sagen, nee, ich bleibe bei meinem Herrn, ich bleibe bei Jesus. Und das sind Beweise, die wir auch heute in der Zeit haben. Damals war das ganz extrem, gerade sogar als die Verfolgung am größten war, damals im Römischen Reich, wo das Christentum sozusagen geboren wurde, da ist es gerade noch mehr, da wurde es gerade noch mehr verbreitet. Ja, wenn es so bei uns jetzt ist, keine Probleme, dann ist man auch als Christ eher in der Tendenz, irgendwie einzuschlafen und sich so einlullen zu lassen vom Alltag. Aber wenn du merkst, ey, da sind ja Leute, die sind dagegen, das ist ja fast schon nochmal eine Bestätigung, warum sollte man gegen das Christentum sein? Gegen eine Religion, die sagt, du sollst den Nächsten lieben, warum sollte man da dagegen sein? Das ist fast schon ein Beweis in sich, dass Menschen Probleme mit dem christlichen Glauben haben, dass der christliche Glaube eben die einzige rettende Botschaft ist. Also, wenn man so nochmal den Gedanken so vergleicht, hey, guckt euch mal andere Reiche in dieser Welt an, das Römische Reich, griechische Reich, es gab große Weltreiche, wollte man irgendwie sich ausbreiten, das große mit den klassischen Prinzipien, ja, einfach kämpfen, töten, Ellenbogen durchsetzen, auch heute noch verfahren viele so, aber im Reich Gottes diese Prinzipien, nee, Liebe, bereit sein zu leiden, den Nächsten lieben, Demut, und es ist immer noch, seit 2000 Jahren breitet es sich einfach nur aus in der ganzen Welt. Vielleicht hast du noch nie so mit Christen zu tun gehabt, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Christen, die glauben an Jesus Christus, die haben eine lebendige Hoffnung in Jesus, die wissen, dass sie gerettet werden, die sind auch bereit, ja, für ihren Glauben einzutreten. Und ein anderer Punkt, vielleicht auch nochmal so aus meinem Leben, die biblische Hoffnung, ich habe es vorhin schon gesagt, die trägt dich im Sterben, aber auch im Leben, auch im Leid. Ich habe zum Beispiel bei meinen Eltern im Haus, da wohnt zum Beispiel ein Mann, der hat eine Frau, die sie nach einem Jahr Ehe, hat einen schwierigen Verkehrsunfall gehabt, ist seitdem querschnittsgelähmt im Rollstuhl, kann nichts machen und er hat eben den Glauben an Jesus und der hat sie jetzt 25 Jahre oder fast 30 Jahre, ich weiß gar nicht genau, hat er sie gepflegt, ist ihr treu geblieben, obwohl alles irgendwie total scheiße gelaufen ist. Und jetzt hat er auch noch Krebs abbekommen und alles. Und wenn du dem begegnest, dann kann er trotzdem lachen, der hat trotzdem noch Freude, obwohl sein Leben total in den Brüchen ist. Und das gibt's eben nicht, wenn du dich irgendwie an dein Geld klammerst oder an sonstige Dinge, die jetzt nicht schlimm sind hier in der Welt. Es ist okay, wenn du auch Geld, man braucht auch Geld zum Leben, ist ja klar. Aber das trägt dich nicht dann, wenn es ans Sterben geht. Es trägt dich nicht dann, wenn es ins Leid geht. Da trägt dich nur der Heiland Jesus Christus und der hält dich dann, auch wenn es ganz, ganz, ganz schlimm läuft. Und das braucht jeder Mensch. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Frankfurt im Bahnhofsviertel, da gibt es ja ganz viele Drogenprobleme und alles und so. Und da waren wir dann immer mit aus der Gemeinde Leuten draußen, haben eben Menschen von diesem Herrn Jesus erzählt, dass da eben Rettung ist, dass egal wie elend es ist, du auch eben zu Jesus kommen kannst und dass er dich auch frei machen kann von deinen Drogen. Und natürlich ist nicht jeder, der jetzt dort sein Leben Jesus gegeben hat, der Jesus gefunden hat, sofort von allen Problemen der Welt frei geworden. So ist es nicht. Auch Christen brauchen manchmal Jahre und Jahrzehnte, um aus Problemen rauszukommen. Aber zum Beispiel auch mal einen erlebt, der war komplett am Boden, der saß da im Dreck, drogenabhängig, und nur Wochen später war der Job gefunden, frei von den Drogen, weil er eben Jesus gefunden hat, und er hat ihn frei gemacht und er hat sein Leben auf die Reihe bekommen plötzlich. Und davor war es in Schutt und Asche. Und das passiert eben, wenn man dieser lebendigen Hoffnung in Jesus Christus, wenn man das erlebt in seinem Leben und wirklich sein volles Vertrauen auf Jesus setzt, dann erlebt man auch Segen im Leben. Nicht alles wird einfach, auch manches wird schwieriger, es gibt auch Verfolgung, habe ich gesagt. Aber du hast plötzlich Gott an deiner Seite, ne? Wir sind seine Geschöpfe, und wenn du in Verbindung mit Gott dann lebst, dann hilft er dir, dann gibt es auch Segen, dann gibt es Hilfe, und dann bekommt man sein Leben auf die Reihe. Und ein ganz großes Zeugnis, was für mich auch nochmal so ein ganz großes Zeugnis für den christlichen Glauben ist, ist das Leben von John Harper. Den kennen jetzt vielleicht nicht viele. Viele kennen aber bestimmt diesen Film Titanic. Der ist ja ganz bekannt, ganz toller Film. Und da gibt es ja auch diese Liebesgeschichte, aber eine Liebesgeschichte an dem Abend, die ist viel, viel größer, die kennen wahrscheinlich die wenigsten. Und zwar war das so, der John Harper, der war ein Pastor, und der war mit auf dem Schiff. Und als dann das Schiff sozusagen am Untergehen war, da hat er dann gesagt, so, die Frauen, die Kinder und die Nicht-Erretteten, die noch nicht zu Jesus gehören, die müssen auf die Rettungsboote. Und da haben sich Christen geopfert und gesagt, so, wir haben Hoffnung, wir können den Platz aufgeben für Nicht-Christen. Und der John Harper, der ist dann noch damals durch die eisige Kälte dort sozusagen im Angesicht des sicheren Todes, ist der umhergeschwommen und hat Leute gefragt, ob eure Seele gerettet ist. Er ist herumgeschwommen und hat dann eben gefragt, ist ihre Seele errettet, bei vielen Leuten. Und einer, der dann später sogar noch gerettet wurde, der noch Platz in einem Rettungsboot gefunden hat, dem ist er eben, der ist, der ihm begegnet ist, dem hat er gesagt, nee, ist nicht, meine Seele ist noch nicht gerettet. Und dann hat er ihm gesagt, so, jetzt glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und er ist zweimal zu ihm hingeschwommen, hat es ihm gesagt, und dann hat er nur gesehen, wie der John Harper da in den Tiefen des Ozeans verschwunden ist und gestorben ist, und er wurde dann später rausgeholt. Und er hat dann damals, deswegen wissen wir das, hat es halt dann ein Buch geschrieben, und er hat dann gesagt, so, in den Sekunden, wo er nach unten in die Tiefe abgesunken ist in den Tod, da hat er sein Leben Jesus gegeben, da hat er sich zu Jesus Christus bekehrt und ja, war dann seitdem gerettet. Und das ist die Hoffnung, das ist ein Zeugnis für die Hoffnung, wie sie trägt, ne, dass Menschen plötzlich zu sowas fähig werden. Das gibt es nicht in dieser Welt. Ne? Wenn du Jesus nicht hast, in deinem Alltag, im Beruf, die Menschen sind nicht so, dass sie einfach sagen, so, ich opfer mich für den auf und bin bereit zu sterben, wenn es darauf ankommt, damit die Person gerettet wird. So eine Liebe haben Menschen nicht. Das wisst ihr aus Erfahrung. Das ist im Berufsalltag auch nicht so. Da gibt es auch eher Ellenbogen oder so. Da setzt man sich einfach durch, und da ist eher so die Ego-Mentalität. Das sind so die Prinzipien der Welt, aber nicht die Jesus gelehrt hat. Und wenn man zu so einem Leben finden möchte, dass man wirklich frei ist von der Angst zu sterben, dann braucht man eben die Hoffnung in Jesus Christus. Ja, ein Christ muss nicht irgendwie versuchen, sein Leben lang ganz verzweifelt diese Realität, wie ich es eingangs erlebt habe, dass er eben sterben muss, irgendwie so wegzudrängen, damit will ich mich beschäftigen, und das ist irgendwie, versuche ich einfach zu ignorieren. So musst du als Christ nicht, weil du hast eben keine Angst mehr vor dem Tod. Du hast eben die Hoffnung in Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist und der dir verspricht, dass du auch von den Toten auferstehen wirst, wenn du eben dein Vertrauen auf ihn setzt. In dem Kolosserbrief, das ist auch ein Buch in der Bibel, Kolosser 1, Vers 27, da sagt der Apostel Paulus, der das geschrieben hat, der sagt eben, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das hat ein Christ, ich erzähle gleich noch, wie man zu der Hoffnung kommt, aber ein Christ, der Jesus in sich hat, der hat nicht, für den ist der Tod nicht so, ah nein, der Tod, ah Mist, wir müssen jetzt alle sterben, und nur so eine Angst und wir müssen es einfach verdrängen, sondern das ist eine Hoffnung auf Herrlichkeit, sagt die Bibel sogar. Ja, das heißt also so, hier in dieser Welt, da ist vieles blöd ab und da ist viel Leid, da ist vieles kaputt und viele Beziehungen sind kaputt und alles, und es gibt unsägliches Leid in der Welt. Und Kinder hungern, verhungern und alles. Aber Gott hat gesagt, er wird eines Tages eine neue Erde schaffen. Und da wird es Herrlichkeit geben, da wird es kein Leiden, kein Geschrei mehr geben, sagt er. Und diese Hoffnung auf Herrlichkeit, eines Tages bei Jesus zu sein, in seinem Reich, die hat ein Christ. Und deswegen braucht er sich nicht ja, irgendwie mit Angst durchs Leben quälen, muss nicht irgendwie versuchen, krampfhaft jetzt so alles aus seinem Leben rauszuquetschen, so nach dem Motto, ich muss jetzt einfach so ganz viel mitnehmen, ganz oft in Urlaub fahren und alles machen, 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 machen. Hauptsache, ich nehme irgendwie noch ein paar schöne Momente mit und ganz entspannt leben, weil du brauchst keine Angst haben, kannst entspannt durchs Leben gehen mit deinem Gott und du weißt, eines Tages wirst du sowieso bei ihm sein und dann wird bist du der Herrlichkeit, da bist du frei, da bist du in seinen liebenden Armen, da gibt es eben kein Leid mehr. Und bevor ich gleich fertig bin, habe ich schon lange geredet, möchte ich noch so ein bisschen sagen, wie kommt man denn da hin? Ja, also, wie geht es? Also, wie kommt man zu so einer lebendigen Hoffnung, die dich wirklich trägt, die dich wirklich hält, auch dann, wenn es schwer wird? Und das Schlüsselelement ist hier wirklich, Jesus Christus, der Herr Jesus ist eine Person und du brauchst eine Beziehung zu Jesus. Ja, die lebendige Hoffnung, diesen Frieden, diese Kraft zu erleben im eigenen Leben, das geht nur, wenn du in einer Beziehung mit Jesus lebst, in eine Beziehung mit Jesus kommst. Das ist genauso wie, ich habe ja letztens gerade geheiratet, meine liebe Frau sitzt da unten, meine wunderschöne Frau. Auf jeden Fall, so wie bei einer Ehe ist auch so, Du kannst nicht wissen, wie es sich anfühlt, verheiratet zu sein oder in einer Liebesbeziehung zu sein, wenn du dich nur so objektiv das Außen mit beschäftigst, so machen wir mal irgendwie ein Gutachten oder sonst was. So. Du musst schon in die Beziehung reingehen, um das zu bekommen, dass du dich auch verliebt fühlst oder dass es auch schön wird. Und genauso ist es auch bei Jesus Christus. Du musst in eine Beziehung mit Jesus kommen und dann wirst du ihn erleben und dann wirst du auch Hoffnung erleben können. Dann wirst du auch von Ängsten frei werden und dann auch ja, von der letzten Angst angesichts des Todes frei werden, weil du dann Jesus hast und wirklich Rettung hast für für dein Leben. Und wir haben vorhin hier dieses Anspiel auch gesehen, da wurde auch so ein bisschen illustriert, es gibt Dinge, die trennen uns von Gott. Ja, und genauso ist es auch, das ist genau das, was die Bibel sagt, natürlich, du brauchst eine Beziehung zu Gott, aber es gibt Dinge, in unserem Leben. Nicht jeder Mensch hat eine Beziehung zu Gott. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber nicht jeder Mensch ist in Beziehung mit seinem Schöpfer, mit dem Herrn Jesus. Du brauchst eben Frieden mit Gott. Und das Problem ist, diese Dinge, wie im Anspiel gezeigt wird, das sind die Sünden, sagt die Bibel, oder das ist unsere Schuld. Jeder Mensch hat zum Beispiel schon gelogen, jeder Mensch hat schon mal schlecht über seinen Nächsten gedacht, oder die Männer haben irgendeiner anderen Frau hinterhergeschaut, statt nur auf die eigene Ehefrau, oder du hast gestohlen oder was auch immer alles. Und das nennt die Bibel alles Sünde und das trennt dich von Gott. Du kannst nicht mit Schuld, auch nur einer kleinen Schuld, kannst du nicht mit diesem heiligen Gott, der der Schöpfer ist, in Beziehung leben. Und deswegen ist das Kreuz. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben, weil er da eben diesen Weg geschaffen hat. Kein Mensch wäre dazu in der Lage, ein Leben zu leben, das sozusagen ausreicht, um Gemeinschaft zu haben mit dem heiligen Gott. Sonst wenn einfach alle sündigen Menschen genauso in den Himmel gelassen werden, dann wäre der Himmel genauso wie die Erde hier. Aber es kommen eben nur Menschen rein, die eben sich der Sünde abgesagt haben, die ihr Leben Jesus gegeben haben und die Vergebung haben. Nicht wie bei dem Rattenbeispiel, du musst jetzt nicht die Perfektion irgendwie anstreben und dich einfach nur anstrengen, 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 sondern du musst dein Vertrauen auf Jesus Christus setzen und du musst ihn um Vergebung deiner Schuld bitten, weil das ist das, was dich schlussendlich trennt, die Schuld. Und wenn du die Schuld sozusagen, sag mal sprichwörtlich, wie so zum Kreuz bringst, zu Jesus, der am Kreuz für dich, für die Vergebung von deinen Fehlern, von deinen Sünden, nicht nur auch den Tatsünden, selbst schon alleine dieses, dass wir als Geschöpfe Gottes einfach nichts von unserem Schöpfer wissen wollen, das ist schon alleine im Prinzip die Grundsünde. Und dass man da einfach zu Gott ins Gebet geht und dann eben Vergebung bittet, Herr, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du, obwohl ich so ein Versager bin, ich bin auch ein großer Versager, mache auch total viel falsch, aber danke, ich habe Jesus. Ich kann immer wieder um Vergebung bitten, auch wenn ich total versage im Alltag oder so, weil ich Vergebung habe und dann kann ich es zum Kreuz bringen und Jesus verspricht dir dann ist es vorbei, dann ist es wieder ausgelöscht, dann ist es wieder gut, dann hast du Vergebung, kannst du Gemeinschaft mit Gott haben und dann schenkt dir Gott es auch, diese Erfahrung, dass du einfach weißt, Ich weiß zu 100% sicher, ich würd alles, was ich habe, draufsetzen. Ich weiß, Jesus lebt. Ich weiß, ich bin getragen. Ich habe Hoffnung. Ich muss nicht hoffnungslos irgendwie sein, sondern ich habe einen Gott, das ist mein Schöpfer, mit dem kann ich leben und der hält mich. Und das wünsche ich euch allen. Und ich will auch noch mal fragen, so hey, wie der John Harper auch rumgeschwommen ist, ist deine Seele errettet? Frag dich, stell dich diese Frage. Weißt du, wo du sein wirst, wenn du heute Abend durch einen Unfall oder was auch immer, wenn du heute Abend sterben solltest, weißt du dann, wo du bist? Weißt du, dass du bei Jesus Christus bist? Und wenn nicht, dann komm nach vorne, komm zu den Leuten mit den grünen T-Shirts, zu mir und such das Gespräch. Wir sind da, wir können gerne beten, wir können auch Fragen beantworten, wenn noch Fragen irgendwie sind oder wenn jemand diskutieren will, was auch immer, wir sind dann nachher da. Aber ich wünsche mir einfach nur, wir kriegen das jetzt nichts, wenn jetzt jemand von euch irgendwie sein Leben Jesus gibt, da kriegen wir jetzt sozusagen nichts. Ich will einfach nur nicht, dass ihr hoffnungslos leben müsst und ich möchte, dass keiner heute Abend hier nach Hause geht, der sagt so, nö, ich sterbe lieber einfach, ohne mir darüber Gedanken gemacht zu haben. Wenigstens sich mal hinterfragen, wenigstens mal prüfen, ist das wahr? Gott hat uns sein Wort gegeben und da sind ganz, ganz viele Dinge, die man mal erstmal lesen kann, wo man sich ja fragen kann, stimmt es? Und da gibt es handfeste Fakten, die man finden kann und Argumente, dass man wirklich begründet Hoffnung in Jesus Christus finden kann und auch noch so, so viel mehr, ich kann es gar nicht alles heute erzählen, was dann auch im Leben mit Jesus noch wartet, da kann man dann mit ihm so viel erleben und Wunder um Wunder, könnte ich den ganzen Abend von reden. Ich möchte mal einen Bibelvers vorlesen aus Johannes 3, Vers 16, da wird einfach nochmal so der Gedanke von diesem Evangelium, diese Nachricht, dass Gott für uns gestorben ist, dass er Mensch wurde, dass wir einen liebenden Gott haben, dass wir nicht einfach nur sterben müssen, dann ist alles irgendwie ungewiss, sondern dass wir Hoffnung haben, das nennt die Bibel, das ist sozusagen der Überbegriff über die Botschaft der Bibel, Evangelium, das heißt, das griechische Wort, das heißt auf Deutsch frohe Botschaft, frohmachende Botschaft heißt es eigentlich. Das heißt also, diese Nachricht, die damals verteilt haben, wo sie sogar für getötet wurden, die keiner hören wollte oder die viele bekämpft haben, das ist eine Nachricht der Freude. Ne? Das ist die Nachricht, die Lösung für das große Problem der Menschheit, dass wir alle sterben müssen. Dass es Hoffnung gibt angesichts des Todes. Das ist das Evangelium. Das ist in der Bibel drin. Und ich lese den Vers nochmal vor in Johannes 3, Vers 16. Das ist so ein ganz bekannter Bibelvers, den kann man sich merken. Da steht es nochmal ganz kompakt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Ja, da ist von diesem ewigen Leben die Rede, dass Gott aus Liebe sich selber hingegeben hat, Jesus Christus am Kreuz, damit wir ewiges Leben haben, dass wir nicht verloren gehen. Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Er hat uns aber einen freien Willen gegeben. Gott zwingt niemanden in den Himmel und Gott zwingt auch niemanden zu einer Beziehung zu ihm. Du hast einen freien Willen und Gott hat uns sein Wort gegeben, da können wir prüfen, ob das stimmt, wir können zu ihm beten und wir können unsere Hoffnung auf ihn setzen und dann werden wir das auch erleben. Dann werden wir erleben, dass wir Vergebung haben, da hast du auch plötzlich Frieden, wenn du was richtig Krasses verbockt hast, ist völlig egal, wie schlimm es auch gewesen ist, du kannst zu Jesus Christus mit deiner Schuld kommen und sie abladen und ihm Vergebung beten. Dann hast du Frieden mit Gott, kannst du ihn in dein Leben hineinbeten. Also wenn jemand nachher beten will oder so, bitte zu Jesus einfach um deine Schuld, bekenne ihm deine Sünden, das, was du falsch machst, wo du weißt, das war nicht in Ordnung. Und dann sag ihm, dass du ihn in deinem Leben haben möchtest, du ihn erleben möchtest. Lies die Bibel, genau wie bei einer Beziehung. Man muss einfach jetzt mal anfangen mit der Kontaktaufnahme, also reden und hören. Hören hört man durch die Bibel oder durch die Predigt aus der Bibel. Da hört man dann, was Gott einem zu sagen hat. Und da will ich euch ermutigen und ja, bitte dann Jesus einfach, dass er dich rettet. Dass er dein Retter sein soll, dass er in dein Herz kommen soll, weil es gibt einfach nichts, kann ich auch aus meinem Leben sagen, es gibt nichts Schöneres, als wenn du wirklich Frieden mit Gott hast, wenn du weißt, ja, ich bin richtig, ich bin auf dem richtigen Weg, ich habe Frieden mit Gott, ich muss keine Angst haben vom Tod, ich bin versöhnt mit meinem Schöpfer. Das ist wunderbar, das ist ein ganz anderes Leben, das ist total schön und dann kann man Gott im Leben erleben und wirklich befreit leben, ohne Angst vom Tod. Ich möchte gleich, bevor ich zum Ende komme, noch einen Bibelvers lesen. In Sprüche 10, wir haben heute einiges aus dem Sprüchensbuch aus der Bibel, da steht in Vers 28, das Warten der Gerechten, also die Gerechten sind die, die Gerechtigkeit haben, weil sie eben Vergebung durch das Kreuz haben, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. So will ich euch nochmal sagen, so, hey, hast du eine Antwort für dein Leben nach dem Tod? Weil das geht sonst verloren. Wenn man Gott nicht hat, geht man verloren. Das ist eine harte Botschaft, aber es ist die Realität und ich will nicht, dass jemand verloren geht und es ist total gegensätzlich. Wenn du dann Jesus hast, dann wartet auf dich Freude. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, dann wartet Herrlichkeit, sagt die Bibel. Und gab mal auch so ein Mathematiker, der hat es gesagt, also von der Wahrscheinlichkeit, selbst wenn man jetzt erstmal Probleme hat, das irgendwie anzunehmen, ist es schon schlauer, wenn man irgendwie seine Hoffnung auf Jesus gesetzt hat, weil selbst wenn Jesus gar nicht real wäre, was er ja ist, dann seht ihr im Endeffekt genau das Gleiche wie dem, der seine Hoffnung auf nichts gesetzt hat. Aber wenn du deine Hoffnung auf nichts gesetzt hast, wenn du einfach gedacht hast, nee, keine Lust, will ich gar nicht wissen, brauche keine Hoffnung, ich lebe einfach nur so mein Leben jetzt und Jesus ist real, dann hast du ein großes Problem, wenn du dann vor deinem Schöpfer stehen wirst, weil dann gehst du verloren, sagt die Schrift, weil du dann deinen eigenen Schöpfer abgelehnt hast. Und deswegen würde ich dich dann nochmal herausfordern, hey, komm nachher nach vorne, wenn du das noch nicht gemacht hast, am besten ist es auch gut, wenn man mit Leuten zusammenbetet und gib dein Leben Jesus, weil dann bekommst du wirklich Hoffnung. Und ich möchte zum Abschluss noch kurz beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir ja von dir geschaffen wurden, dass wir leben dürfen, dass du dich für uns am Kreuz geopfert hast, dass du Mensch wurdest, dass du diesen Tod dort am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld. Danke, Herr, dass wir Gründe haben, dass wir dein Wort haben, wo wir sehen dürfen, was wahr ist, was echt ist, was wirklich funktioniert im Leben, wo du uns als Schöpfer lehrst. Und ich möchte beten, dass du jeden, der vielleicht heute das erste Mal auch von deiner frohen Botschaft, dass es Rettung gibt angesichts des Todes, davon gehört, dass du doch zu ihnen redest und ihnen wirklich einfach hilfst, dich zu erkennen, dass du sie ziehst mit deiner Liebe, dass sie wirklich Hoffnung bekommen für ihr Leben und Rettung finden in dir. Amen.